SRF 1.
Uhr, Radio SRF, Rendezvous am Mittag. Willkommen zur Sendung. Ausblick nach Rio. Welche Perspektiven hat Brasilien nach den Olympischen Sommerspielen? Antworten gibt es im Tagesgespräch um 1. Ausblick nach Rio zum 2. Eine neue Dopingmethode macht die Runde. Mikrodoping. Nur so viel nehmen, wie nicht nachweisbar ist. Die Anti-Doping-Behörde ist gefordert. Gestrandet in Como. Obwohl Flüchtlinge an der Tessiner Grenze stecken bleiben, loben die Schweiz und Italien die Zusammenarbeit im Asylbereich. Und Entschuldigung für die Zerstörung, Bevölkerung von Mali. Ein Dschihadist bereut vor Gericht, UNESCO-Weltkulturerbe in Timbuktu für immer vernichtet zu haben. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andreas Freudig. Er hat die Nachrichten.
Vor dem Weltstrafgericht in Den Haag hat erstmals ein Prozess begonnen wegen der Zerstörung von UNESCO-Weltkulturerbe. Ein mutmaßlicher Dschihadist muss sich dort verantworten, weil er historische Gräber und eine Moschee in Timbuktu im westafrikanischen Mali verwüstet haben soll. Der Angeklagte hat sich zum Prozessauftakt schuldig bekannt, die Zerstörung geplant, vorbereitet und ausgeführt zu haben. Die Oasenstadt Timbuktu war jahrhundertelang ein wichtiges wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Islam. 2012 zerstörten dort mit Al-Qaida verbündete Islamisten unter anderem mehrere Gräber, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. In Indien sind bei Überschwemmungen Dutzende Menschen getötet worden, Hunderttausende mussten ihre Häuser verlassen. Nach Tagen mit heftigen Regenfällen waren der Ganges und viele seiner Zuflüsse über die Ufer getreten. Betroffen sind vor allem Landesteile im Zentrum und im Osten Indiens. Die Überschwemmungen wurden durch heftige Monsunregen ausgelöst, die zwischen Juni und September vorkommen können. Die kurdische Miliz YPG hat einen Großangriff auf die syrischen Regierungstruppen in Hasaka begonnen. Das berichten Nachrichtenagenturen. Sie will damit auch die letzten Viertel der Stadt im Nordosten Syriens unter ihre Kontrolle bringen. Dies trotz eines angeblichen Waffenstillstands, den die syrische Armee gestern Abend verkündet hatte. Kurdische Kämpfer und Anwohner berichten, die Offensive habe nach Mitternacht begonnen. Die Regierungstruppen seien aufgerufen worden, sich zu ergeben. Würden in den Palästinensergebieten Parlamentswahlen stattfinden, so würden die gemäßigteren Kräfte gewinnen. Die Fatah-Partei bekäme aktuell mehr Stimmen als die radikal-islamische Hamas. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Israelischen Instituts für Demokratie und des Palästinensischen Zentrums für Politik und Meinungsforschung. Demnach würde die Fatah sowohl im Westjordanland als auch im von der Hamas regierten Gazastreifen auf mehr Stimmen kommen. Anfang Oktober sollen im Westjordanland und im Gazastreifen Kommunalwahlen stattfinden. Bei den letzten Parlamentswahlen 2006 hatte die Hamas die absolute Mehrheit erreicht. Wegen Zeckenbissen sind seit Anfang Jahr in der Schweiz überdurchschnittlich viele Menschen zum Arzt gegangen. Bis Ende Juli gab es hochgerechnet fast 22.000 Behandlungen, wie das Bundesamt für Gesundheit BAG schreibt. Das sei der höchste Wert seit Einführung der Überwachung 2008. Letztes Jahr gab es laut BAG bis Ende Juli hochgerechnet etwas mehr als 14.000 Arztbesuche wegen Zecken. Auch die Zahl der Erkrankungen nach Zeckenbissen stieg an. Bedingt durch die milden Temperaturen im Januar und Februar hatte die Zeckensaison dieses Jahr besonders früh begonnen. Die Interessengemeinschaft Radio und Fernsehen fordert, Werbung im zeitversetzten Fernsehen dürfe nicht mehr überspult werden können. In der Interessengemeinschaft sind nebst der SRG die größten deutschen Privatsender und die regionalen privaten Fernsehsender der Schweiz zusammengeschlossen. In der Schweiz werde beim zeitversetzten Fernsehen fast 60% der Werbung überspult. Dadurch gingen den Sendern Werbegelder verloren, letztes Jahr 67 Millionen Franken. Das Wetter. Heute geht es ziemlich sonnig weiter. Im Norden gibt es einige flache Quellwolken. Im Westen und Süden ist es wolkenlos. Die Höchstwerte liegen um 23 Grad im Norden, im Wallis gibt es 25 Grad und im Süden 28 Grad. Morgen ist es überall sonnig und oft wolkenlos. Die Temperaturen erreichen 26 bis 29 Grad.
Simone Biles turnt wie von einem anderen Stern. Michael Phelps schwimmt schneller als alle anderen und Fabian Cancellara fährt zum Karriereende nochmals aufs Siegerpodest. Man will daran glauben, dass alle Höchstleistungen an diesen Olympischen Spielen von Rio sauber zustande gekommen sind. Doch die Dopingbekämpfer haben inzwischen neue Sorgen. Manch eine Sportlerin, manch ein Sportler nehmen nun Doping in so geringer Menge ein, dass es nicht mehr nachweisbar ist. Mikrodoping heißt das Zauberwort. Ich habe Matthias Kamba von Anti-Doping Schweiz gefragt, nur so viel Doping nehmen, wie es gerade noch geht. Was nützt das einem Sportler?
Das ist sehr umstritten. Wenn man natürlich mit einer Dosierung so stark zurückgeht, dass man überhaupt nicht mehr nachweisen kann, nützt es praktisch nichts. Aber wir wissen heute, dass wenn man gewisse Dosierungen einnimmt, dass das vor allem in der Regeneration, also in der Erholungszeit, sehr viel nützt. Und dass man zum Beispiel nach großen Belastungen, Vorläufen, Vorwettkämpfen, dann diese Dosen einnimmt und dann am Wettkampf dann besser ist.
Was für Substanzen werden denn so eingenommen?
Also man spricht heute von 3 bis 4 Substanzgruppen. Das eine ist die kraftaufbauenden Anabolika für die Regeneration der Muskeln. Das andere ist das sauerstoffaufbauende Mittel Erythropoietin, EPO. Man spricht auch von Wachstumshormon. Und das Wichtige ist, vielfach werden alle dann in einer Kombination genommen, dass sie sich gegenseitig ergänzen mit ihrer Wirkung.
Wissen Sie, wie verbreitet dieses Mikrodoping inzwischen eigentlich ist?
Das wissen wir nicht genau. Wir wissen eigentlich aus Zeugenaussagen von überführten Athleten und Athleten, dass es verwendet wird. Aber wie viel genau das genommen wird, wissen wir nicht. Deshalb braucht es eben in der Dopingbekämpfung sogenannte Blutpässe oder Steroidprofile, wo man dann über längere Zeit einen Athlet oder eine Athletin beobachtet. Und wenn man verdächtige Ausschläge hat, muss man dann zum Beispiel auch einmal in der Nacht um 2 Uhr morgen oder 3 Uhr testen gehen, um eben das auszuschließen oder zu beweisen.
Wie weit entfernt ist man denn von solchen Dopingpässen?
Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Also wir in der Schweiz haben vor allem diese Blutpässe im Ausdauerbereich, aus finanziellen Gründen auch. Wir können das nicht in allen Bereichen einsetzen. Wir setzen das in Risikosportarten, vor allem im Ausdauerbereich ein. Wir haben rund 500 Personen, bei denen wir derartige Blutpässe haben.
Aber jetzt mal ganz grundsätzlich gesagt, ist es denn illegal, wenn man jetzt Doping in einer Menge nimmt, die den Minimalwert jetzt nicht überschreitet?
Ja, diese Substanzen sind auf der Liste und wenn sie jederzeit verboten sind, spielt das keine Rolle, in welche Dosierung man sie nimmt. Man kann auch sagen, wenn man vor 3-4 Wochen eine hohe Dosierung genommen hat und jetzt einen Test macht, findet man auch geringe Mengen. Oder wenn man kurz vor der Mikrodosierung genommen hat, findet man auch eine geringe Menge. Und es ist eigentlich nicht relevant, welche Dosierung man genommen hat, wann man es genommen hat. Wenn man es findet, ist es verboten und wird sanktioniert.
Nach solchen großen Wettkämpfen kommt es vor, dass herauskommt, dass jemand gedopt war im Nachhinein. Ist es auch bei Mikrodoping möglich, dass der Nachweis erst später erfolgt?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn ich das Beispiel jetzt mit dem Kraftausbau, mit diesen Anabolika anschaue, da war vor 4 Jahren war noch nicht bekannt, dass man sogenannte Metaboliten, Langzeitabbauprodukte nachweisen kann. Die kann man heute und deshalb sind praktisch alle Proben, die man nachgemessen hat, jetzt auf diese Anabolika getestet worden. Also deshalb ist es sehr wichtig, dass man Proben bei großen Wettkämpfen bis zu 10 Jahren aufbewahren kann und dann nachtesten kann, wenn man ein neues Verfahren entwickelt hat.
Sagt Matthias Kamba von Anti-Doping Schweiz hier im Rendezvous am Mittag. Und das erwartet Sie noch in der Sendung. Die starke Botschaft vom Internationalen Strafgerichtshof. UNESCO-Weltkulturerbe zerstören ist ein Kriegsverbrechen. Der Prozess gegen den Rebellenführer aus Mali. Die Macht der Gewohnheit oder warum Bankkunden ihrer Bank vielleicht sogar treuer sind als dem eigenen Partner. Die Kraft der Hoffnung. Israeli und Palästinenser hoffen immer noch auf Frieden, auch wenn die Umfrage zeigt, über 80% der einen traut den anderen nicht. In Großbritannien wählen die Labour-Mitglieder ab heute ihren Parteichef und es sieht nach einer Konfrontation zwischen Parteivolk und Establishment aus. Zuerst aber in die Schweiz. Como und weiter geht es nicht. Viele Flüchtlinge möchten in die Schweiz einreisen oder zumindest durch unser Land Richtung Norden weiterreisen. Im italienischen Como warten weiterhin mehrere hundert Migranten auf eine Gelegenheit. Die Lage bleibt angespannt. Heute ist Italiens Außenminister Paolo Gentiloni zu Besuch in der Schweiz und die Migration dürfte ein wichtiges Gesprächsthema sein. Überraschenderweise belastete die Flüchtlingssituation die italienisch-schweizerischen Beziehungen aber nicht. Im Gegenteil, Rom und Bern arbeiten in Asylfragen so eng zusammen wie nie zuvor in den letzten Jahren. Dominik Meyer.
Bundesrat Ueli Maurer ist der oberste Schweizer Grenzwächter. Am Wochenende vor den Delegierten seiner Partei hat er eine wahre Lobeshymne angestimmt auf Italien.
Wenn ich letztes Jahr jeweils beklagt habe, dass die Zusammenarbeit mit Italien sehr schwierig ist, kann ich heute feststellen, dass sie hervorragend funktioniert.
Die beiden Länder haben bürokratische Hindernisse aus dem Weg geräumt. Grenzwächter übergeben nun täglich mehrere hundert Migranten den italienischen Behörden. Immer dann, wenn die Menschen von Italien herkamen und tatsächlich oder angeblich kein Asylgesuch stellten in der Schweiz.
Italien überführt sie normalerweise direkt nach Apulien, also in den Stiefelabsatz, mit Bussen, um sie von der Grenze wegzubringen.
Unabhängig davon hat die Schweiz seit Anfang Jahr auch 900 Menschen nach Italien zurückgeschafft, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt hatten. Die Betroffenen aber waren nachweislich zuerst in Italien und laut Dublin-Abkommen müssten sie deshalb dorthin zurück. Diese Dublin-Zusammenarbeit lief lange mehr schlecht als recht. Italien registrierte die Migranten kaum und nahm sie folglich nicht zurück. Das aber hat sich geändert, unter anderem, weil die EU Italien stärker unterstützt. Heute seien 90% der Migranten registriert, sagt Lea Wertheimer vom Staatssekretariat für Migration.
Das wiederum hat Konsequenzen für die Schweiz. Es bedeutet, dass wir mehr Personen gestützt auf das Dublin-Abkommen nach Italien zurücküberstellen können.
Bis die Menschen tatsächlich aber überstellt werden, dauert es häufig immer noch lange, länger als bei anderen Staaten. Doch auch hier sei die Entwicklung mit Italien positiv, heißt es beim Staatssekretariat. Konstantin Hruschka von der Flüchtlingshilfe will nicht einstimmen ins Lob an Italien. Seine Leute haben im Frühling italienische Asylzentren besucht und mit Verantwortlichen gesprochen. Fazit der Flüchtlingshilfe: Wer zurück müsse nach Italien, habe ein ungewisses Schicksal.
Nach unseren Beobachtungen hängt es sehr stark davon ab, welche Präfektur für die Person dann zuständig ist. Und insofern ist es relativ zufällig, was passiert.
Italien habe zahlreiche neue Zentren geschaffen, viele aber seien bereits wieder überfüllt oder sie lägen nicht dort, wo die Menschen hingebracht würden. Die Schweiz müsse genauer hinschauen, fordert die Flüchtlingshilfe.
Insbesondere um zu vermeiden, dass die Personen in der Obdachlosigkeit landen, muss im Einzelfall genauer geschaut werden, was mit der Person passiert.
Vor zwei Jahren hatte auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof der Schweiz Auflagen gemacht. Sie müsse Garantien einholen, Garantien, dass zurückgeschaffte Familien in Italien ordnungsgemäß unterkämen. Das sei umgesetzt, sagt Lea Wertheimer vom Staatssekretariat für Migration. Allerdings, im Großteil der Fälle macht die Schweiz keine Einzelabklärungen. Sie verlässt sich auf eine pauschale, generelle Garantie.
Wir haben keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass diese Garantien nicht erfüllt würden.
Die Flüchtlingshilfe aber zweifelt. Sie reicht nun ihre Erkenntnisse weiter an die Rechtsberatungsstellen für Asylsuchende. Ihr Standpunkt also dürfte einfließen in Beschwerden von Menschen, die sich wehren gegen eine Überstellung nach Italien. Zuständig für die Beschwerden ist das Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht also wird entscheiden über die künftige Asylzusammenarbeit zwischen der Schweiz und Italien.
Hier wird Justizgeschichte geschrieben. Zum ersten Mal steht ein mutmaßlicher Dschihadist wegen der Zerstörung von UNESCO-Weltkulturerbe vor Gericht. Ein Rebellenführer einer Al-Qaida-nahen Organisation muss sich wegen der Zerstörung von Heiligengräbern und einer Moschee in der Oasenstadt Timbuktu in Mali verantworten. Die Anklage lautet Kriegsverbrechen. Der Angeklagte bekennt sich schuldig und hat sich bei der Bevölkerung Malis entschuldigt. Frage an Markus Hilgert, er ist Direktor des Vorderasiatischen Museums in Berlin. Inwiefern hat dieser Prozess für Sie eine besondere Bedeutung?
Für diejenigen, die sich mit dem Schutz von Kulturgütern beschäftigen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen, ist der Prozess deswegen so wichtig, weil zum allerersten Mal auf der Basis des humanitären Völkerrechts vor dem Internationalen Strafgerichtshof eine Person angeklagt wird, und zwar ganz allein auf der Basis von Verbrechen gegen Kulturgüter. Und das ist tatsächlich ein Präzedenzfall, der gerade auch in dieser Zeit, in der wir ja beobachten, dass im Irak, in Syrien, in vielen anderen Ländern Kulturgüter absichtlich im Rahmen von kriegerischen Handlungen zerstört werden, wichtig, dass es eine rechtliche Handhabe gibt, um gegen solche Verletzungen des humanitären Völkerrechts dann eben auch effektiv vorzugehen.
Damit wir den Fall Timbuktu besser verstehen, wie groß ist denn der Schaden, den der Angeklagte selbst verübt haben soll?
Wenn man solche Fäden versucht zu beziffern, dann ist es ja ganz schwer, Zahlen zu finden, denn die Monumente, die Bauwerke, die Manuskripte, die in Timbuktu zerstört worden sind, haben natürlich eine wirklich unschätzbare, nicht zu beziffernde Bedeutung für die Bevölkerung, die mit diesen Kulturgütern lebt. Konkret handelt es sich um 9 Grabmäler, um Mausoleen von Personen, die als Heilige verehrt worden sind, und es handelt sich um eine Moschee, die alle aus der Blütezeit Timbuktus, also aus dem 15. und 16. Jahrhundert, stammen. Dazu sind ja auch etwa 3000 arabische Manuskripte zerstört worden seinerzeit. Timbuktu ist ja ein gelehrtes Zentrum der Welt gewesen im 15. und 16. Jahrhundert. Und materiell lässt sich das kaum beziffern. Das geht vermutlich in die Hunderte Millionen. Aber ganz entscheidend ist, glaube ich, der soziale Wert, der ideelle Wert für die Bevölkerung. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass jetzt hier konkrete Handhaben gefunden werden, um dagegen vorzugehen, auf juristischer Ebene.
Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass das Signal umgekehrt ankommt? Das heißt, bei Organisationen wie Al-Qaida oder dem IS durch diese mediale Aufmerksamkeit, dass die dann denken, das lohnt sich. Wenn wir diese Sachen zerstören, dann sind wir in den Medien.
Sie haben völlig recht, dass Sie das kritisch ansprechen. Ich glaube, dass das von 2 Faktoren abhängt. Das eine ist natürlich, wie in den Medien darüber berichtet wird. Das ist sicher richtig, dass die mediale Aufmerksamkeit auch auf die Kulturgüter im Irak oder in Syrien 2 Seiten hat, weil sie natürlich auf der einen Seite das Bewusstsein hebt für die Problematik, andererseits aber eben auch Öffentlichkeit schafft, die möglicherweise vom Islamischen Staat ausgenutzt werden kann. Andererseits, glaube ich, hängt es wesentlich davon ab, wie dieser Prozess geführt wird. Der Angeklagte hat sich schuldig bekannt. Das heißt, es wird darauf ankommen, welche Anklagepunkte konkret abgearbeitet werden, wie das geschieht und vor allen Dingen, wie dann das Strafmaß festgesetzt wird und ob die Strafe dann tatsächlich auch angetreten wird. All das ist sehr, sehr wichtig, um auch das Instrument Internationaler Strafgerichtshof, das Instrument römisches Statut, das dem Internationalen Strafgerichtshof ja zugrunde liegt, in seiner Wirksamkeit zu demonstrieren. Und insofern müssen wir, glaube ich, abwarten, ob das, was da jetzt hoffnungsvoll beginnt, dann tatsächlich auch Grund zur Freude gibt.
Für Sie als Museumsdirektor ganz grundsätzlich, Herr Hilbert, in dem Sinne ein guter Tag.
Für uns ist das in der Tat ein guter Tag. Wenn ich sage uns, dann meine ich tatsächlich all diejenigen, die sich für den Erhalt von Weltkulturerbe, für den Erhalt von Kulturgütern einsetzen. Es ist aber vor allen Dingen, und das ist mir ganz wichtig, ein guter Tag für die Menschen in Mali, für die Menschen in Syrien und im Irak, die ja den Verlust ihrer Kulturgüter täglich miterleben müssen. Das ist etwas, was wir uns in Deutschland, vielleicht auch in der Schweiz im Moment gar nicht so gut vorstellen können. Aber für diese Menschen, die mit den Kulturgütern leben, ist das, was heute geschieht, von ganz enormer Bedeutung, und deswegen freuen wir uns eben auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in diesen Ländern.
Sagt Markus Hilgert, er ist Direktor des Vorderasiatischen Museums im Pergamonmuseum Berlin. Wer möchte nicht das Beste von allen Angeboten? Wer gibt sich schon gerne nur mit dem Zweitbesten zufrieden? Antwort: die Bankkunden. Eine Studie zeigt nämlich, haben Sie sich einmal für eine Bank entschieden, bleiben Sie ihr treu. Oft jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang. Und zwar egal, ob das Sinn macht oder nicht. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Der St. Galler Bankenprofessor Martin Brown hat es bereits geahnt. Nun hat er eine Studie gemacht und die Bestätigung bekommen. Bei Bankgeschäften sind Herr und Frau Schweizer sehr träge.
Man weiß aus verschiedenen Forschungsarbeiten, nicht nur in der Schweiz, dass wenn die Haushalte mal eine Bankbeziehung haben, dass sie sehr selten diese Bankbeziehungen wechseln.
Das gilt fürs einfache Sparkonto, den privaten Zahlungsverkehr, aber auch für die komplizierte Hypothek.
Es ist bezeichnend, dass in der Schweiz Ein Drittel der Leute, die eine Hypothek haben, haben nur eine Bankbeziehung. Das heißt, die Hypothek ist bei der Hausbank.
Und auch die übrigen Eigenheimbesitzer hätten ihre Hypothek großmehrheitlich bei ihrer Hauptbank. Wer mal seinen Wohnkredit in mehreren Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten bei einer Bank abgeschlossen hat, kommt so rasch auch nicht mehr weg von seiner Bank. Wer aber beim ersten Mal einen Wohnkredit abschließt, kann seine Bank noch völlig frei wählen. Er oder sie könnte also das Beste aller Angebote herauspicken. Der Wettbewerb müsste eigentlich spielen, sagt Brown zu diesen Neukunden.
Von denen gab es ja in den letzten Jahren ja viele, weil der Anteil der Haushalte, die ein Haus besitzen, ist ja sehr stark gestiegen in den letzten 15 Jahren. Und trotzdem sehen wir, dass auch diese Neukunden eigentlich ihre erste Hypothek trotzdem bei ihrer Hausbank nehmen.
Frauke von Bieberstein überrascht das nicht. Sie ist Verhaltensökonomin an der Universität Bern.
Das ist eigentlich das, was wir in vielen Bereichen feststellen. Also nicht nur, wenn man an Bankkunden denkt, sondern auch, wenn es um Krankenkassen geht oder um Telefonabos. Also in vielen Bereichen sieht man so eine gewisse Trägheit, wenn man so sagen darf.
Nach den Beweggründen gefragt, sagt die Professorin.
So eine Trägheit kann ganz rational sein. Wenn man ganz rational dran gehen würde, würde man sagen, was glaube ich, was kann ich sparen, wenn ich mich mehr mit dem Thema beschäftige? Und dann würde man sagen, aha, ich habe aber Wechselkosten, ich habe Kosten, wenn ich jetzt dafür Zeit aufwenden muss und das sozusagen in Beziehung setzen. Das wäre ganz rational. Machen aber die meisten Menschen nicht.
Die meisten handeln offenbar eher aus dem Bauch heraus. Frauke von Bieberstein verweist auf eine Studie in Deutschland. Dort konnten Kunden im Internet einen Stromvertrag abschließen und zwischen Ökostrom und konventionellem Strom wählen. Wenn im Online-Vertrag als Standardvariante der herkömmliche Strom markiert war, wählten nur 7% Ökostrom.
Wenn aber der Standard bei Ökostrom ist, also einfach nur dieser kleine Haken anderswo gesetzt, dann wählen über 70% Ökostrom.
So sei es auch bei Bankgeschäften, bilanziert die Verhaltensökonomin. Ob die Banken die Trägheit ihrer Kunden ausnützen, ist schwierig abzuschätzen. Die verschiedenen Bankangebote sind sehr unterschiedlich. Die Konditionen zu vergleichen ist oft entsprechend schwierig. Herr und Frau Schweizer sind also zu verwirrt oder oft schlicht zu faul, um das Beste aller Angebote zu suchen, mit dem sich Geld sparen ließe oder das mehr Rendite abwerfen würde. Aus purer Bequemlichkeit tut's dann halt oft auch einfach das naheliegendste Angebot.
Frieden ist ein Wort, das im Nahostkonflikt fast niemand mehr ansprechen mag. Zu viele erfolglose Versuche gab es schon, den Krieg zwischen Israeli und Palästinensern zu beenden. Die Resultate einer heute veröffentlichten Befragung zeigen nun aber, auf beiden Seiten wünscht sich die Mehrheit der Bevölkerung ein Ende des Konflikts und wäre bereit, dem anderen einen Teil des Landes zu überlassen, wenn man dem Gegner denn vertrauen könnte. Unser Kollege von der ARD, Tim Aßmann, kennt die Details.
Die Zwei-Staaten-Lösung ist für Israelis und Palästinenser nicht tot. Eine knappe Mehrheit in beiden Lagern unterstützt sie. 51% der Palästinenser und 59% der Israelis. Beim Thema Zwei-Staaten-Lösung gibt es noch auf beiden Seiten eine knappe Mehrheit. Aber wenn Sie nach der Meinung des jeweils anderen Lagers fragen, glauben beide, dass es dort eine mehrheitliche Ablehnung gibt. Sie gehen auch davon aus, dass eine Mehrheit im eigenen Lager gegen die Zwei-Staaten-Lösung ist. Beide Annahmen sind aber falsch. Für die Politologin Tamar Herrmann vom Israelischen Demokratieinstitut zeigt sich hier ein roter Faden, der sich durch die gesamte Umfrage zieht. Die befragten Israelis und Palästinenser waren nicht in der Lage, die andere Seite richtig einzuschätzen. In beiden Lagern überwiegt den Umfrageergebnissen zufolge Misstrauen. Etwa 89% der befragten Palästinenser und 68% der jüdischen Israelis in der Erhebung halten die jeweils andere Seite für nicht vertrauenswürdig, erklärt der palästinensische Politologe Khalil Shikaki. Er leitet das Zentrum für Politik und Demoskopie in Ramallah.
The level of distrust that we find is very, very problematic.
Das Ausmaß des Misstrauens ist sehr, sehr problematisch. Die überwältigende Mehrheit in beiden Lagern vertraut der jeweils anderen Seite nicht. Die Palästinenser glauben, dass die Israelis eine sehr ernsthafte Bedrohung für ihre Existenz sind, während eine Mehrheit der Israelis in den Palästinensern eine existenzielle Bedrohung sieht. 54% der befragten Palästinenser glauben, dass Israel sie vertreiben wolle. Und 65% der Israelis gaben bei der Umfrage an, vor Palästinensern Angst zu haben. Solche Umfrageergebnisse beeinflussten dann auch das Verhalten am Verhandlungstisch, sagt Politologe Khalil Shikaki.
This perception has a significant impact.
Diese Wahrnehmung wirkt sich massiv auf die Kompromissbereitschaft aus. Das Misstrauen führt zu einem Beharren auf harten Positionen. Wenn Sie der anderen Seite misstrauen, werden Sie zum Hardliner, wenn es darum geht, Kompromisse zu machen. Und das zeigt sich in der Umfrage beim Thema Zwei-Staaten-Lösung. Die jeweils rund 1200 befragten Israelis und Palästinenser sind zwar mehrheitlich dafür, die Zustimmung zu den Details eines möglichen Abkommens und den damit verbundenen Kompromissen ist aber gesunken. Das Lösungspaket, das in den vergangenen Jahren diskutiert wurde, trifft nur noch bei 39% der Palästinenser und 46% der Israelis auf Zustimmung, erläutert Wissenschaftlerin Tamar Herrmann.
We see less support of the division of Jerusalem.
Wir sehen weniger Unterstützung für eine Teilung Jerusalems, mehr Opposition der Palästinenser gegen eine Anerkennung Israels als Staat des jüdischen Volkes und einen größeren Widerwillen der Israelis zu einer Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge, selbst zum Zweck der Familienzusammenführung. Die Ergebnisse der Umfrage, die von der EU und der Deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt wurde, zeigen aus Sicht des Politologen Khalil Shikaki deutlich, dass die israelische und palästinensische Bevölkerung Kompromissen zwar reservierter gegenübersteht, grundsätzlich Verhandlungen aber weiter will.
The most important message to the elite and policymakers, leaders who are worried.
Die wichtigste Botschaft geht an die politischen Eliten, die am Verhandlungstisch sitzen und glauben, ihre Bevölkerung würde keine Kompromisse unterstützen. Das ist nicht der Fall.
Rendezvous am Mittag. Die Zeit, es ist 3:03. Großbritannien, nach dem Brexit-Entscheid ein Land vor weiteren grundlegenden Entscheiden. Die britische Labour-Partei wird es aber da nicht leicht haben, sich einzubringen. Das zeigt sich bereits an der Wahl des neuen Oppositionschefs. 650.000 Mitglieder der britischen Labour-Partei und Gewerkschaftsmitglieder können ab heute ihre Stimme abgeben. Am 24. September wird sich dann weisen, ob Jeremy Corbyn Oppositionschef bleibt oder ob er vom weitgehend unbekannten Owen Smith abgelöst wird. Martin Aliot berichtet über eine verfahrene Situation.
Die britische Labour-Partei rennt im Hamsterrad. Sie scheint verdammt periodisch an denselben Ort zurückzukehren, unweigerlich. Der 67-jährige Jeremy Corbyn hat vor knapp einem Jahr überraschend klar eine Urabstimmung um den Parteivorsitz gewonnen, gegen ein Trio von wenig überzeugenden Zentrumspolitikerinnen. Corbyn ist ein Protestpolitiker. Jahrzehntelang unterstützte er Rebellengruppen in aller Welt, propagierte gesunden Tee und radelte zu Demos. Verantwortung musste er nie übernehmen. Die Parteibasis ist größer als jemals zuvor, erweitert um enthusiastische, oft jugendliche Idealisten, die in Corbyn einen Moralisten, wenn nicht gar den Messias, erkennen. Sie wählten den Heilsbringer und werden das vermutlich erneut tun, ermutigt von den meisten Gewerkschaften, den Zahlmeistern der Partei. Die vor 15 Monaten gewählte Unterhausfraktion indessen sieht das anders. Diese Politiker beobachten eine der Verschwörung zugeneigte Parteiführung, der man kaum zutrauen würde, ein Besäufnis in einer Brauerei zu organisieren. 3/4 der Abgeordneten haben Corbyn offiziell ihr Misstrauen ausgesprochen. Er findet nicht mehr genug Getreue, um ein Schattenkabinett zu bilden. Immer obskurere Figuren bekleiden verantwortungsvolle Mandate. Labour droht, zur politischen Sekte zu verkommen. Im Bärengraben des Unterhauses wirkt Corbyn deshalb wie ein Häuptling ohne Indianer. Kein Wunder, dass es ihm an seinen Wahlveranstaltungen unter bewundernden Gleichgesinnten so viel wohler ist. Das weitere Publikum hat sich derweil vom grausamen Spiel abgewandt. Die Tories liegen weit in Führung. Diese Labour-Partei ist nicht mehrheitsfähig. Das sagen selbst der gewählte Londoner Bürgermeister und die schottische Labour-Chefin, deren einst dominante Partei auf den dritten Platz zurückgefallen ist. Die Aussichtslosigkeit der Lage spiegelt sich in der Person von Corbyns Herausforderer. Der walisische Abgeordnete Owen Smith ist farblos, nahezu unbekannt und blutleer. Es ist nicht einfach zu behaupten, nur unter Owen Smiths Führung kann Labour gewinnen. Was geschieht, wenn die Basis, wie erwartet, Corbyn bestätigt? Der Hamster kehrt zum Ausgangspunkt zurück. Eine Spaltung wird erwogen, aber die Galionsfigur dafür fehlt. So entbehrt das Vereinigte Königreich an einem kritischen Kreuzweg seiner Entwicklung einer Alternative. Die regierenden Konservativen allein werden die Wegmarken der Verhandlungen über den Austritt aus der Europäischen Union bestimmen, ohne wirkungsvoll zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das ist, ungeachtet jeder parteipolitischen Präferenz, ungesund.
Martin Aliot. Punkt 1. Im ersten und vierten Zeit für eine Bilanz aus Brasilien. Im Tagesgespräch zeigen wir auf, was der Bevölkerung und was dem Land bleibt nach den Olympischen Sommerspielen in Rio. Dort geht man quasi zurück in die Wirklichkeit. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Andreas Freudig.
Erstmals verantwortet sich ein mutmaßlicher Dschihadist wegen der Zerstörung von Weltkulturerbe vor dem Weltstrafgericht in Den Haag. Zum Prozessauftakt hat er zugegeben, in Timbuktu in Mali historische Gräber verwüstet zu haben. Bei Überschwemmungen in Indien sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Hunderttausende mussten ihre Häuser verlassen. Ursache der Überschwemmungen sind Monsunregen, vor allem im Zentrum und im Osten Indiens. Wegen Zeckenbissen sind überdurchschnittlich viele Menschen in der Schweiz seit Anfang Jahr zum Arzt gegangen. Laut dem Bund waren es bis Ende Juli ungefähr 22.000 Personen, so viele wie noch nie, seit die Zahlen erhoben werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.